Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Im Studio ist Matthias Wetzel. Man hat Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche im Abgeordnetenhaus die Freude über den Coup angehört. Alle klagen über zu wenig Impfstoff. Dann macht Berlin das eben jetzt selbst. Genau so hat sie das natürlich nicht gesagt, aber das war in etwa die Botschaft. Das Berliner Pharmaunternehmen Berlin Chemie will also in die Impfstoffproduktion mit einsteigen und hat nach eigenen Angaben auch den geeigneten Standort und geeignete Mitarbeiter. Unser landespolitischer Reporter Christoph Reinhardt fasst die Aktuelle Stunde im Abgeordnetenhaus zusammen.
Eigentlich hatte die FDP eine Debatte über die Rolle von Tests bei der Corona-Bekämpfung beantragt, aber die Gesundheitssenatorin Dilek Kaleitsche hatte vor allem etwas Neues zum Thema Impfstoffe zu berichten.
Berlin steht bereit, auch was die Impfstoffproduktion angeht, mitzuhelfen. Berlin Chemie ist bereit, in Berlin, meine Damen und Herren, eine Impfstoffproduktion aufzubauen. Ich finde, es ist eine gute Nachricht.
Derzeit prüfe man einen möglichst schnellen Aufbau, sagte Kaleitsche. Eine geeignete Halle und Personal könne das Berliner Traditionsunternehmen zur Verfügung stellen. Ansonsten verteidigte Kaleitsche die Berliner Corona-Maßnahmen gegen die Kritik der Opposition. Berlin habe trotz der Impfstoffknappheit viel erreicht, so seien über 80% der Bewohner von Pflegeheimen inzwischen geimpft, die Hälfte davon auch zweimal. Der Senat habe seit Oktober über 8 Millionen Schnelltests beschafft, von denen über 5 Millionen bereits verteilt worden seien und auch genutzt würden. Sebastian Schaja von der FDP forderte eine breite Teststrategie, nicht nur für Schulen und Gesundheitseinrichtungen, sondern für alle.
Mit leicht anwendbaren Schnelltests für den Eingebrauch kann das Infektionsgeschehen niedrig gehalten werden. Deshalb ist es notwendig, die Abgabehürden zu ändern, Herr Regierender Bürgermeister. Setzen Sie sich dafür ein.
Allgemein verfügbare Tests könnten im Einzelfall und aus gegebenem Anlass sinnvoll sein, bremste dagegen der gesundheitspolitische Sprecher der Linken, Wolfgang Albers.
Schnelltests sollen uns eine Perspektive in die gesellschaftlichen Räume geben. Aber wir werden tunlichst für niemanden diese Räume und diese sensible Infrastruktur öffnen, der sich darauf beruft, er habe zu Hause einen negativen Schnelltest gemacht.
Albers forderte Pflegekräfte immer vor dem Schichtbeginn und Besucher ausnahmslos zu testen. Die CDU kritisierte die Teststrategie des Senats als krachend gescheitert. Bis heute stünden für Kliniken und Pflegeheime zu wenig Tests zur Verfügung.
Christoph Reinhardt über die Aktuelle Stunde zu Corona im Berliner Abgeordnetenhaus. Und der regierende Bürgermeister Müller hat übrigens in Sachen Berlin Chemie nochmal präzisiert. Der RBB Abendschau hat er gesagt, es gehe erstmal nur ums Abfüllen von Impfstoff, nicht um eine vollständige Produktionslinie. Seit Beginn der Pandemie haben sich Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen bewundernswert mit der neuen Situation arrangiert. Dennoch haben sie Zeit verloren. Den Abiturjahrgang trifft das in diesem Jahr besonders, denn der hat die wenigste Zeit, das Versäumte noch aufzuarbeiten. Die Berliner Bildungsverwaltung hat entschieden, deshalb den Starttermin für die schriftlichen Prüfungen vom 12. auf den 21. April zu verschieben. Wie das ankommt, unsere Reporterin Kirsten Buchmann hat sich erkundigt.
Mehr Stress bedeutet das für Lehrer. Vor den Sommerferien müssen sie Abiturklausuren in kürzerer Zeit korrigieren. Außerdem sind die Abiturprüfungen unter Corona-Bedingungen mit mehr Abstand zu bewerkstelligen, auch in zusätzlichen Räumen. Das braucht mehr Pädagogen als Aufsicht. Solange stehen sie aber für den Unterricht anderer Klassen nicht zur Verfügung. Der Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tom Erdmann, hätte eine andere Lösung besser gefunden.
Wir hätten uns gewünscht, dass die Kultusminister sich auch darauf verständigen, dass hier auch mal ein Abitur ohne Prüfung vergeben werden kann, weil es sind ja ganz viele Leistungen bereits in den Jahrgängen, in den ersten 4 Semestern erbracht worden.
Keine Option ist das aus Sicht von Bildungssenatorin Sandra Scheres. Denn ihr ist es wichtig, dass die Berliner Abiturientinnen und Abiturienten auch in diesem Jahr ein anerkanntes Abitur machen, um überall studieren zu können. Also sollen sie in Berlin wie in anderen Bundesländern die Abiturprüfungen absolvieren. Wegen der langen Zeit zu Hause im Fernunterricht sind für sie aber Erleichterungen und zusätzliche Hilfen vorgesehen, etwa freiwillige Extrastunden für Leistungs- und Grundkursschüler in Form von Repetitorien. Sven Zimmerschied, der Leiter der Friedensburg-Oberschule und Co-Vorsitzende der Sekundarschulleitervereinigung, blickt deshalb dem Abitur seiner Schüler entspannt entgegen.
Die meisten sind froh. Es gibt auch ein paar, die durchaus vielleicht ganz gerne auch schon geschrieben hätten zu dem früheren Termin. Aber die Masse, denke ich, sind da froh, dass da noch ein bisschen Lernzeit einfach gewonnen ist und damit auch Zeit, nochmal intensive Abiturvorbereitungen machen zu können.
Auch Ralf Treptow, Vorsitzender der Gymnasialleitervereinigung und Rektor des Rosa-Luxemburg-Gymnasiums, hält die Abiturprüfungen für machbar. Sie zu organisieren, beinhalte in Pandemiezeiten aber für manche Schulleiter Hürden.
Durch die Verdichtung und durch die Hygieneanforderungen wird es dazu kommen, dass einzelne Schulen an bestimmten Abiturtagen
vielleicht auch einzelne Jahrgangsstufe zu Hause lassen müssen, weil sie es sonst gar nicht anders organisieren können.
Der Chef der Gymnasialleitervereinigung Ralf Treptow im Beitrag von Kirsten Buchmann. Seit dem Wochenende wissen wir, dass es in Berlin Fälle der britischen Form des Coronavirus gibt. Nun ist B.1.1.7 erstmals auch in Brandenburg nachgewiesen worden. RBB-Reporter Thorsten Südow hat die Einzelheiten.
Seit Anfang der Woche führt das Cottbusser Karl-Thiem-Klinikum Genomsequenzierungen durch, checkt also positive Covid-19-Tests auf Mutationen. Unter zunächst 73 Proben ist einmal die Mutante B.1.1.7 nachgewiesen worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Der infizierte Mann wohnt im Landkreis Spree-Neiße und ist seit Dienstag in Isolation. Nicht überraschend komme der Nachweis, sagt die Chefin der Klinikum Mikrobiologie Heidrun Peltrotsche. Nun komme es darauf an, schnell die Kontakte des Mannes zu ermitteln. Laut Wissenschaftlern ist diese Mutation ansteckender, sagt auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke.
Das heißt für uns natürlich, dass die geltenden Schutzmaßnahmen nochmals stringenter eingehalten werden müssen, also Abstand, Maske tragen und die Hygienemaßregeln beachten. Aber es heißt für uns natürlich auch, dass wir durch die Pandemie längst nicht durch sind und dass immer mit dieser Mutation oder auch vielleicht noch mit kommenden Mutationen neue Situationen entstehen können, die uns wieder vor neue Herausforderungen stellen. Jetzt geht es erstmal darum, die Situation im Spree-Neiße-Kreis möglichst schnell abzuklären und möglichst auch rauszukriegen, wie das Virus dorthin kommen konnte.
Spree-Neiße-Landrat Harald Altekrüger bittet um Besonnenheit. Alle Kontaktpersonen würden getestet. Ein weiterer Härtetest auch für das kreisliche Gesundheitsamt. Wochenlang schon gehört der Kreis Spree-Neiße im Südosten Brandenburgs zu den Landkreisen in Deutschland mit hohen Inzidenzwerten.
Informationen von Thorsten Südow waren das. Brandenburg ist das Bundesland mit den meisten Wölfen. Auf mehr als 300 Tiere wird der Bestand geschätzt. Entsprechend heftig wird in Brandenburg über den Wolf gestritten. Tierschützer auf der einen und Halter von Weidetieren auf der anderen Seite. Und dazwischen die Politik. Einen Ausgleich sollte das sogenannte Wolfsmanagement schaffen. Das haben Landnutzerverbände aber im Herbst aufgekündigt. Der Landtag in Potsdam hat nun darüber beraten, wie man doch noch einen Ausgleich der Interessen hinbekommt. Was sich nun ändern soll, weiß unsere Korrespondentin in Potsdam, Amelie Ernst.
Bisher musste es nachweislich ein und derselbe Wolf gewesen sein, der Tiere auf einer Weide gerissen hat. Erst dann durfte er entnommen oder auch geschossen werden. Nun fällt dieser Nachweis weg, allerdings bleibt es dabei. Ein Wolf oder ein Rudel muss erst mehrfach zugebissen haben, sagt CDU-Umweltpolitiker Ingo Senftleben.
Wir geben damit den Wolf nicht zum Abschuss frei. Was wir wollen, ist ein Nebeneinander von Mensch, Nutztieren und Wölfen möglichst konfliktarm zu gestalten.
Noch immer ist der Nachweis nötig, dass es sich zumindest um ein und dasselbe Rudel handelt. Trotzdem könnten Tierhalter nun auf mehr Unterstützung hoffen, betont Brandenburgs grüner Umweltminister Axel Vogel.
Also bisher war es ja so, dass ein erheblicher Schaden vorausgesetzt wurde. Das hieß, wenn ein Wolf in eine Schafherde einer Kleinschäferei eingebrochen ist, dann ist dieser erhebliche Schaden eingetreten, dann durfte er geschossen werden. Ist er in die Herde eines großen Betriebes eingebrochen, dann war es kein erheblicher Schaden, weil der Betrieb ja in seiner Substanz nicht bedroht war, dann dürfte der Wolf nicht geschossen werden. Das ist natürlich völlig unsinnig.
Deshalb falle diese Unterscheidung nun weg. Trotzdem handelt es sich bei der Änderung der Wolfsverordnung um einen reinen Alibi-Antrag, kritisiert Thomas Domres von der Linken.
Es gab in Brandenburg noch nicht einen einzigen Fall, in dem die neue Abschussregelung hätte zur Anwendung kommen können. Wir haben nichts gegen Ihren Antrag, meine Damen und Herren der Koalition. Wir haben aber etwas dagegen, wie Sie den Antrag verkaufen. Sie erwecken den Eindruck, nun würde der Wolfsbestand durch Abschuss reguliert und das ist völlig falsch.
Zumindest sei nun aber eine Weidetierprämie geplant, weshalb am Ende auch die Linke dem Antrag zustimmt. Anders als die AfD. Ihrer Umweltpolitikerin Kati Muxel ist der Antrag nicht konkret genug.
Wahllos Wölfe abzuschießen, ohne näher zu differenzieren und ohne eine ausreichende Rechtsgrundlage führt nicht zu befriedigenden Ergebnissen. Sterben nämlich die Leit- und Alpha-Tiere, zerstreut sich ein Rudel.
Die Koalition versucht mit der geänderten Wolfsverordnung, die Interessen von Naturschützern und Weidetierhaltern näher zusammenzubringen. Doch dass die Diskussion abebbt, das ist eher unwahrscheinlich.
Amelie Ernst über die neue Wolfsverordnung für Brandenburg. Gewalt gegen Frauen ist leider alltäglich. Wenn wir also über einen bestimmten Fall berichten, dann ist er meist besonders schrecklich, so wie der Mord an einer 15-Jährigen. Das Mädchen wurde im August vergangenen Jahres an der Rummelsburger Bucht getötet. Vor dem Landgericht Berlin muss sich nun ein 42-jähriger Mann für die Tat verantworten. RBB-Gerichtsreporter Ulf Mohrling über die Tat und den Prozessauftakt.
Die Polizei fand in einem Gebüsch in der Rummelsburger Bucht die Leiche des 15-jährigen Mädchens. Die Gymnasiastin hatte den Angeklagten mutmaßlich am Ostkreuz nachts getroffen und war mit ihm zur Rummelsburger Bucht gelaufen. Dann soll Bekim H. gewalttätig das Mädchen ausgezogen und bäuchlings ins Gebüsch gezogen haben. Laut Ermittlungen versuchte der Angeklagte, sie zu vergewaltigen. Mehr ließe sich nicht mehr nachweisen, sagt der Staatsanwalt. Dann erwürgte der Angeklagte die 15-Jährige, damit sie nicht berichten konnte über seine Straftat. Davon ist Oberstaatsanwalt Ralf Knispel überzeugt.
Die Mutter war zu einer Fortbildung in Brandenburg, hat von daher ihre Tochter auch nicht vermisst. Es ist dann aufgefallen, als der Angeklagte sich in Begleitung eines der beiden Verteidiger bei der Polizei gemeldet und auf einen Vorfall hingewiesen hat, dass gegebenenfalls eine junge Frau entweder schwer verletzt oder gar tot ist. Und der Angeklagte, der zur Sache selbst keine Angaben gemacht hat, hat dann die Polizei zu der Stelle an der Rummelsburger Bucht geführt, wo der Leichnam gefunden wurde.
Nie habe der Angeklagte der Polizei gegenüber ausgesagt, dass er der Täter gewesen sei, heißt es am Rande des Prozesses. Die Mutter und die Schwester des Mädchens treten als Nebenkläger hier auf. Rechtsanwältin Christina Klemm vertritt die beiden Frauen.
Wir gehen davon aus, dass sie eben deswegen getötet wurde, weil sie eine Frau ist und weil es auch auf Frauenhass beruht. Ich glaube, man muss wirklich darüber nachdenken, ob man die Gefährlichkeit von Menschen, die Gewalt gegen Frauen ausüben, ob man die in dieser Gesellschaft unterschätzt. Das ist das, was eben auch hier klar wird, dass man sagt, man hätte viel früher, davon gehe ich aus nach Aktenlage, man hätte viel früher intervenieren müssen und diesen Mann viel besser kontrollieren müssen.
13 Jahre lang saß der Angeklagte bis 2014 in der Psychiatrie. Er hatte eine Frau vergewaltigt. Da er als schuldunfähig galt, kam er in Behandlung in ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus. Gutachten prognostizierten, dass der Angeklagte nicht mehr gefährlich sei für die Allgemeinheit. Er wurde entlassen und wurde 5 Jahre lang noch vom Staat in der Führungsaufsicht begleitet. Wenige Monate später geschah der Mord an Noel.
Ulf Morling über den Prozessauftakt zum Mord an einer 15-Jährigen. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg, wie immer auch auf inforadio.de.
Inforadio Podcast.